Freue mich, heute hier zu sein. Macht ja auch noch Spaß, wieder hier vorne zu stehen. Ich habe gerade gedacht, wie Franz die Einleitung gemacht hat, du kennst so ein Schild nicht wie in den Hotels. Bitte nicht stören, das gibt's bei Ihnen nicht. Bei Ihnen kannst du immer stören. Jederzeit und ohne Unterbrechung, weil es immer da und weiß, was für dich gut und am besten ist.
War ja andersrum gemeint, ne?
Achso.
Ja, nee. Deine Herzen.
Also bei uns ist es besser, wenn Gott immer stört. Das hilft uns mehr, als wenn er uns nicht stört. Ja, Gott freut sich immer, wenn er mit uns reden kann. Wir lesen das im 4. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 89. Das glaubt ihr nicht, das Kapitel angeblich 89 Vers. Ist eins der längsten Kapitel in der Bibel, aber nicht das allerlängste. Aber gut. Und wenn Mose in die Hütte des Stifts ging, das mit ihm geredet wurde, dann hörte er die Stimme reden vom Gnadenthron, der auf der Lage des Zeugnisses war. Dort war mit ihm gesprochen. Bevor wir weiter darüber sprechen, ihr werdet das Wort Gnadenthron nicht finden, in keiner einzigen Übersetzung. Ich habe wirklich alle durchgeguckt. Hans Bruns, der hat es versucht mit Gnadendeckel. Das ist so ein Kompromiss aus der wörtlichen Übersetzung, die wir in der Elberfelder Bibel finden. Da heißt es Sühnedeckel. Luther hat es mit Gnadenstuhl übersetzt. Damals, zu Luthers Zeiten, war der Stuhl ein ganz ausgezeichnetes Möbelstück, was oft nur der Kaiserstuhl oder der Königsstuhl oder der Bischofsstuhl war. Es war wirklich ein besonderes Möbelstück. Es gab es nicht in jedem Haus. Das glaubt man heute gar nicht. Früher hatte man vielleicht einen Hocker oder eine Bank, aber keinen Stuhl. Stuhl war schon eine herausragende Sache. Heute finde ich, hört sich das an wie so ein Küchenstuhl. Deswegen wollte ich lieber Gnadenthron sagen. Und ich finde das auch berechtigt, denn Franz hat mir das vorgelesen in einer Gebetsstunde. Da hast du plötzlich vorgelesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Habe ich vergessen aufzuschreiben, aber ist egal. Ist auch nicht ganz so wichtig. Da heißt es, lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Und dann wird von dem hohen Priester wieder gesprochen, der vor dem Thron der Gnade steht. Es ist genau dieses Möbelstück gemeint, was im Allerheiligsten steht, nämlich die Gnade des Zeugnisses und der Gnadenstuhl. Oder ich sag mal, wenn das im Hebräerbrief so stehen darf, Thron der Gnade, dann sage ich jetzt auch mal Gnadenthron. Weil es hört sich irgendwie erhaben an. Gott sitzt nicht auf so einer Kriegsschule. Gnadenthron. Und Gott redet immer vom Gnadenthron zu uns. Weil es gut mit uns meint. Weil er einfach eine Liebe zu uns hat und weil er uns gnädig ist. Weil er uns Gnade schenken will. Und er will immer Gnade schenken. Diese Lage des Zeugnisses, wir wissen schon, was da drin war, nicht? Die zwei steinernen Tafeln, diese Lage des Zeugnisses, die muss man sich so vorstellen, das war keine Schublade, wie wir das in den Küchen kennen. Nicht? Man konnte die nicht vorziehen und dann gucken, was da drin ist, sondern das war ein Holzkasten, schön mit Gold verziert und beschlagen, innen und außen und dann zwei und dann lagen die steinernen Tafeln und obendrauf kam der Sühnedeckel, wie das Wort wörtlich eigentlich übersetzt, richtig heißt. Da hat die Elberfelder Bibel schon recht. Wie kommt Luther auf Gnadenstuhl? Lesen wir mal die Erklärung in der Elberfelder Bibel. Die Elberfelder Bibel erklären das selber. Lesen wir mal von Sühnung, Erleben, Sühnung. Das Wort heißt Katan und das Wort hat die Grundbedeutung zudecken, verhüllen. Es wird überwiegend in der Bibel ausgesprochen für Schuld zudecken, verhüllen. Und kann übersetzt werden mit versöhnen oder begnadigen. Da haben wir schon das Wort Gnade, was die Luther übersetzt hat. Und wenn wir weitergehen, dann lesen wir das Wort Kapar, Kipparum, Sühnung, Kippurin, Versöhnung. Und wir kennen das höchste Fest in Israel, Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Und das steckt in diesem Wort Sühnung. Sühnung heißt nicht nur, dass die Schuld zugedeckt wird, begnadigt wird, sondern es wird Versöhnung ausgesprochen. Buße ist eine Sache, die wir tun können. Sühnen können wir nicht tun. Sünden können wir nur erfahren, erleben, indem Gott uns seine Gnade schenkt, seine Versöhnung schenkt. Die große Bedeutung der Sünde und der Vergebung für das Leben Israels im Bund mit Gott wird durch den jährlichen Yom Kippur, Versöhnungstag, am 10. Tag des 7. Monats, ungefähr Oktober, und unterstrichen. Von Kapal Sünden kommt es. Und diese Übersetzung Sühnedeckel, Kaporät, ja, Sühneplatte, goldene Platte zur Abdeckung der Bundeslade, über der die zwei goldenen Cherubim waren. Sie vertrat die Gegenwart und den Ort des unsichtbaren Gottes, den Thron Gottes. Das war also dieser Sühnedeckel, war die Unterlage für den Thron Gottes, für den unsichtbaren Thron Gottes. Und jeder Jude wusste das sofort. Wenn von dem Sühnedeckel die Rede war, wusste er, das ist der Thron Gottes. Und so kam Luther damals dazu, das mit einem Wort zu erklären, Gnadenstuhl, wie Kaiserstuhl, Gnadenstuhl. Und ich würde ehrlich heute sagen, ich würde in der Revidierten, leider steht immer noch Gnadenstuhl da, ich würde Gnadenthron sagen.
Ja, die Übersetzung Gnadenthron.
Ja. Steht da? Aha.
Sorry.
Oh. Weißt du, das von 84?
Ja.
Die habe ich von übersehen, Entschuldigung. Also ich habe die von 2017 angesehen, da steht wieder Gnadenstuhl. Aber gut. Entschuldigung. Ja, Gott redet zu uns vom Gnadenthron her, so wie er mit Mose gesprochen hat, und er redet immer das prophetische Wort. Wir haben darüber gesprochen, und das ist ja immer noch unser Thema. Wir erinnern uns an den 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, wo es da heißt, und wir halten umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, auch als ein Licht, das erscheint in einem dunklen Ort, bis dass der Tag anbreche und die Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Darum geht es, dass es hell wird in unserem Herzen, dass es Licht wird in unserem Herzen, dass wir wirklich den Morgenstern klar sehen. Gott redet zu uns durch sein Wort. Und er redet immer von uns, von dem Gnadenstuhl aus. Gucken wir mal zurück. Wir haben heute das ganze prophetische Wort und können das hier alles gut und bequem jederzeit nachlesen. Wir haben letztes Mal schon gesehen, die Emmaus-Jünger hatten nur das Alte Testament als prophetisches Wort. Aber Jesus hat anhand des Alten Testaments, anhand der Schriften des Alten Testaments, alles ihnen gezeigt, was über ihn geschrieben steht. Mose, wenn wir da mal zurückgehen, stand vor der Lade des Zeugnisses. Und da waren gerade mal zwei steinerne Tafeln. Das Einzige, was Mose schriftlich von Gott hatte, waren die zwei steinernen Tafeln mit den zehn Geboten. Zum Glück war da immer der Gnadendeckel drüber. Zum Glück hatte Gott dieses Gebot schön eingepackt und mit der Gnade überzogen. Da können wir nur dankbar zu sagen. Aber trotzdem, diese Schrift war die einzige prophetische Schrift, die Mose hatte. Und Gott redet durch sein Wort. Gott redet mit Mose, natürlich hat er ihn hier ganz direkt mit ihm gesprochen, aber er will auch durch die zehn Gebote zu uns reden. Und ich habe mir gedacht, wir wollen uns doch mal angucken, inwieweit denn diese zehn Gebote Jesus tatsächlich aufgehoben, die werden immer noch. Ne? Die haben immer noch feste Gültigkeit und sind immer noch wichtig, auch für unser tägliches Leben. Und wir wollen uns das mal angucken, was denn diese zehn Gebote jetzt für uns eigentlich bedeuten. Und da kommen wir zu dem zweiten Mose, Kapitel 20. Da stehen die zehn Gebote alle aufgelistet. Wir finden sie nochmal im fünften Buch Mose, Kapitel 5. Und wir finden sie nochmal in dem Psalm 78. Ein bisschen auseinandergezogen bei dem Psalm, aber da taucht sie auch nochmal auf. Ich lese die aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Ich lese jetzt nicht alle Gebote im Einzelnen jedes Wort vor, sondern nur die wichtigste Bedeutung und versuche das dann mal für uns zu übersetzen. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin. Das ist der Name Gottes, Jahwe. Im Ursprünglichen steht da Jahwe. Jahwe, der Herr, dein Gott. Ich bin. Und das ist wichtig, dass wir das erstmal wahrnehmen. Jahwe ist unser Gott. Es wird uns oft erzählt, dass auch die Araber, wenn sie von Allah reden, dass sie auch von demselben Gott reden. Allah ist nicht die Übersetzung vom Namen Gottes. Allah heißt der Erhabene, wenn man es ins Deutsche übersetzt, oder der Große, der Großartige, oder der ganz besonders Große, oder so. Aber es heißt nie, ich bin. Das will man nicht durcheinander bringen. Das ist also ein anderer Gott, der dein Mann ist. Das ist nicht Jahwe. Und das ist wichtig, dass wir auch uns dessen immer bewusst werden, denn im Koran ist nicht von einem Gott die Rede, der Jahwe heißt. Den gibt es da nicht. Der taucht da nicht auf. Der Koran spricht nicht von unserem Gott. Das müssen wir ganz real mal festhalten. Das ist so. Und wenn wir die 35. Sure aus dem Koran noch lesen, wo es da heißt, Fluch treffe den Menschen, der an einen Gott glaubt, der einen Sohn hat. Dann müssen wir, also als Christen, können wir den Koran schon mal gar nicht akzeptieren. Das passt überhaupt nicht. Wir sollen keine anderen Götter nehmen. Wir sollen uns an Jahwe. Ich bin der Herr dein Gott. Und er hat uns aus mancherlei Dienstgraden herausgezogen. Er hat uns aus vielen herausgelöst. Und ohne seine Erlösung wären wir nicht hier. Und dafür sollen wir ihm dankbar sein und uns an ihn, an unseren Gott festhalten. Es gibt keinen anderen Gott außer Jahwe. Kommen wir zum zweiten Gebot. Das war das erste. Ne? Das zweite, jetzt muss ich wieder ein bisschen erklären, da gab es keinen Streit, nein. Aber es gab doch eine Meinungsverschiedenheit zwischen Luther und Calvin. Luther sagt, dieses zweite Gebot, das gehört zum ersten. Du sollst keine fremden Götter neben dir haben, du sollst dir kein Bildnis machen und sie nicht anbeten und so weiter. Calvin sagt, nee, dieses, du sollst dir kein Bildnis machen, ist ein eigenes Gebot. Das ist ein selbstständiges Gebot. Es ist doch was anderes als das erste, du sollst keine fremden Götter haben. Und so kommt es bis heute zu einem Durcheinander. Die Calvinisten, die reformierten Kirchen, die reformierten Gemeinden, wo Steinfurt gehört auch ursprünglich mal zur reformierten Gemeinde, ist heute uniert. Aber die evangelische Kirche war mal calvinistisch orientiert und lehrt bis heute den Heidelberger Katechismus. Da ist die Zählung der 10 Gebote tatsächlich anders. Da ist dieses zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Beim Luther-Katechismus ist dieses zweite Gebot im ersten enthalten. Und das zweite Gebot heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Was bei Calvin wieder das dritte Gebot ist. Da haben wir also so ein bisschen durcheinander, die in Steinfurt, also den Heidelberger Katechismus gelehrt haben, die wissen, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Die Lutheraner haben dies auch, aber es steht in dem ersten Gebot. Ich hatte mich daran, dass Calvin doch wohl recht hatte. Es gab darüber keinen Streit und Luther hat Calvin durchaus gesagt, ja, im Grunde stimmt er hinzu, aber weil schon 1500 Jahre zur Zeit Luthers die Christen die 10 Gebote auswendig kannten und so erzählt haben, wollte er das nicht ändern. Er sagte, ich habe schon so viel Reformation hier gebracht, ich habe schon so viel Änderung reingebracht, noch mehr Änderungen und wegen so einer Nebensächlichkeit wollen wir nicht, machen wir nicht, wir lassen die Zählung so. Aber eigentlich war er mit Calvin überein, dass das doch wohl richtig ist. Und wir kommen beim letzten, beim 10. Gebot, da merken wir, ja, irgendwo hat er wohl recht. Aber gut. Das zweite Gebot, du sollst hier kein Bildnis machen. Wovon? Von dem, was oben im Himmel ist, von dem, was hier auf der Erde ist, und von dem, was unter den Wassern der Erde ist. Also von der himmlischen Welt. Gemeint ist jetzt nicht der Himmel, den wir sehen, sondern der Ort, wo Gott wohnt. Den wir nicht kennen, den wir auch nicht sehen, den auch die Raumfahrer nicht sehen. Von dem, was hier auf der Erde ist, und da gehört der ganze Kosmos dazu. Und von dem, was unter der Erde ist, unterirdisch ist, was in der dämonischen Welt stattfindet. Was in der Unterwelt stattfindet. Auch davon sollen wir uns kein Bildnis machen. Und vielleicht machen wir das immer. Das, was hier in der Bibel steht, alles, was hier in der Bibel steht, das ist wohl sehr wenig, was uns von der Himmelswelt da erzählt wird. Das können wir glauben, das können wir uns vorstellen und das können wir uns auch so denken. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie die Engel da organisiert sind, welche Engelsherde da alle herrschen und regieren und wie das vor dem Thron tatsächlich aussieht, mit den vier lebendigen Wesen und dem Regenbogen unten drunter und das alles mit den 24 Ältesten, alles das steht ja hier drin, aber wie es definitiv aussieht, das ist eine Welt, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, ewig zu leben. Ewig leben heißt ja nicht, dass man die Zeit von Anfang bis Ende kennt, sondern dass man die Zeit zu jeder Zeit in der Gegenwart erlebt. Dass man die Vergangenheit auch gegenwärtig hat und die Zukunft auch. Ist alles gleichzeitig da. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Wir haben da keine Kraft zu und es reicht auch nicht und wir sollen das auch nicht. Wir sollen uns von dieser himmlischen Welt kein Bildnis machen. Und wir sollen uns auch nicht vorstellen, wenn er in der Offenbarung steht, da entstand ein Kampf zwischen Michael und dem Drachen im Himmel, Es reicht, dass wir von diesem Kampf wissen. Mehr brauchen wir uns dazu nicht vorstellen. Wir brauchen dazu keine Romane lesen, die da wer weiß was alles erzählen. Das geht uns alles nichts an. Das zitieren wir. Und wir haben ein zweites Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was oben im Himmel ist. Und das Gleiche gilt für das, was hier auf der Erde ist. In unserem Kosmos, einschließlich der 164 bisher bekannten Galaxien, wovon wir eigentlich nur die Milchstraße mit großen Augen sehen können. Nur eine Galaxie. Angeblich gibt es 164. Ich habe das mal in einer Fernsehsendung gesehen. Ja, wir sollen uns davon kein Bildnis machen. Das heißt nicht, dass wir das nicht erforschen dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir das nicht erkunden dürfen. Der Mensch ist durchaus auch gefordert, auch Erforschung zu betreiben. Und natürlich sollen wir immer weiter danach trachten, alles zu verstehen hier auf der Erde. Und das ist auch gut so. Das ist in Ordnung so. Aber wir sollen nicht Dinge da hinein interpretieren, die da nicht sind. Die Sterne bestimmen nicht unser Lebensschicksal. Ein Horoskop ist ein völliger Unsinn. Das hat mit unserem Leben gar nichts zu tun. Dass wir die Finger davon, da haben wir keine Option. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen uns kein Bildnis darüber machen, wie die magnetischen Kräfte hier auf uns anwirken. Das brauchen wir nicht. Das ist völlig irrelevant für uns. Natürlich weiß ich, dass es die Schwerkraft gibt und ich bin froh drüber, weil sonst könnte ich hier nicht stehen. Aber ich muss nicht wissen, ich hatte einen Kollegen, das war ganz schlimm, der kam morgens in sein Büro und als erstes holte er aus seiner Jackentasche 4 Halbedelsteine. Die waren etwa so eine Größe. Und die verteilte er in seinem Raum so lange, das hat manchmal eine halbe Stunde gedauert, bis er auf seinem Platz merkte, die Magnetkräfte sind jetzt günstig für mich. Jetzt kann ich arbeiten. Das ist unglaublich, das hat er jeden Morgen gemacht. Da hat er wirklich, sonst konnte er nicht arbeiten. Unglaublich. Das genau sollen wir nicht machen. Diese magnetischen Kräfte mag sein, dass es hier und da irgendwelche Einflüsse gibt, aber wir sollen uns da kein Bildnis von machen. Wir sollen uns damit nicht beschäftigen. Und schon gar nicht, dass sie irgendeinen Einfluss auf unser Leben haben. Das brauchen wir nicht. Und es gibt noch viele andere esoterische Dinge, wo man meint, wenn man den Atem lange noch anhält und macht, dass dann innerlich die Seele auflebt und es einem besser geht. Weiß ich nicht, lass uns die Finger von sowas denken. Auch Yoga und ähnliche Meditationsdinge. Das Meditieren an sich so schlecht ist es nicht, wenn man sich mal auf eine Sache konzentriert und sich bewusst wird, dass man wieder frei atmen kann. Das ist alles ganz gut, aber wir sollen es nicht übertreiben. Es hat keinen Einfluss auf unsere Schicksal. Es hat keinerlei Einfluss, ob es uns gut oder schlecht geht. Vielleicht können wir etwas besser Luft holen, wenn wir mal ganz in Ruhe uns entspannen, aber das war's dann auch. Mehr steckt da nicht hinter und lässt uns von allem anderen abschätzen. Wir sollen uns kein Bildnis machen. Wir sollen es nicht anbieten und dem nicht dienen oder uns davon beeinflussen lassen. Kommen wir zum dritten Gebot. Du sollst den Namen Gottes, bei Luther ist es das zweite Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen oder verunehren oder unehrenhaft. Und du sollst es nicht. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, denn Gott wird den, der seinen Namen missbraucht, nicht ungestraft lassen. Ja, das Übliche kennen wir, was wir hier gemeint ist. Wir sollen natürlich nicht fluchen mit dem Gottesnamen fluchen oder ähnliches oder oh Gott und Jesus und ich weiß nicht, diese Anrufe, aber das ist eigentlich nur am Rande. Es geht um viel tiefer liegende Dinge. Genauso wie es bei dem Bildnis um geistliche Dinge geht. Nicht darum, dass wir Statuen da irgendwie nicht haben dürfen. Dann war stinksauer auf die Müllerstürmer damals. Das war überhaupt nicht, was er gut fand. Also, dass die Statue überall kaputt gehauen wurde, darum ging es nicht. Es ging um geistliche Dinge. Und genauso geht es hier um geistliche Dinge. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ich vergleiche das mal mit meiner Arbeitsstelle. Ich hatte eine Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst, im Landschaftsverband, und mein oberster Chef war der Landesdirektor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und ich war als Bauleiter eingestellt und Projektleitung, und immer wenn ich ein neues Projekt begann, dann durfte ich nicht sofort damit anfangen. Ich durfte erst damit beginnen, wenn ich schriftlich von meinem obersten Chef, dem Landesdirektor, ein Schreiben hatte: Ja, wir beginnen jetzt mit dem Projekt so und so, und wir Schüler werden aufgefordert, dieses Projekt umzusetzen. So. Und damit hatte ich die Freigabe, im Namen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe eine neue Schule zu bauen. Im Namen meines obersten Chefs hatte ich jetzt den Auftrag. So, und dann, wenn ich dann hingegangen wäre und hätte gesagt, gut, ist ja schön, dieser Auftrag, aber ich habe genug anderes im Moment zu tun, ich lasse das mal liegen, kümmere ich mich nicht drum. Das wäre nicht gut gewesen. Ich sage, nach einem Monat hätte das vielleicht hingehauen, da hätte ich das berühren können, aber spätestens nach dem zweiten Monat wäre mein Vorgesetzter angekommen und gesagt, zusammen, was ist denn mit dem Projekt jetzt los? Was ist denn der Startschuss? Wieso passiert denn nichts? Ich hätte den Namen meines obersten Vorgesetzten missbraucht. Ich hätte nichts getan, das liegt ja nichts. Es wurde das, was er mir als Auftrag hatte, gar nicht umgesetzt. Was anderes, ich hatte die Befugnis, wenn ich mit diesem Projekt anfing, dann durfte ich Aufträge bis zu 300.000 Euro freiwillig vergeben. So, das war schon eine Summe. Und wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte gesagt, so, ich suche eine Firma, ich habe zu Hause so einen alten Kasten. Mein Haus, das ist von 1956, genauso alt wie ich. Und ich saniere das mal komplett durch. Für 300.000 kriege ich das locker hin, verzogen, man hätte schon bereit. Und erteile einen Auftrag im Namen des Landschaftsverbandes des Westfalen-Lippe zur Restaurierung meines Hauses. Komplett Sanierung von uns. Das wäre Missbrauch des Namens meines obersten Chefs gewesen. Ich hätte einen Auftrag erteilt, der mit der eigentlichen Aufgabe nichts zu tun hat. Das ist Missbrauch des Namens des obersten Chefs. Versteht ihr? Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann sollst du diesen Auftrag ausführen. Dann sollst du diesem Auftrag auch nachkommen. Wenn Gott dir sagt, du, da ist deine Aufgabe, dann tu das. Dann bist du da gefordert. Und wenn du das nicht tust, dann missbrauchst du den Namen Gottes. Du nimmst Gott nicht ernst. Er hat dir eine Aufgabe gegeben und du nimmst ihn nicht ernst. Das ist Missbrauch. In Deutschland strafbar. Untätigkeit im Amt ist in Deutschland strafbar. Gott wird den nicht ungeschlagen lassen, der seinen Namen missbraucht. Strafe muss nicht unbedingt sofort die ewige Verdammnis sein. Nicht? Es gibt ja deutlich andere Strafen. Gott hat Israel mal für 70 Jahre in die Gefangenschaft führen lassen. Ähnliches. Gott wird den nicht ungeschlagen lassen, der seinen Namen missbraucht. In der Apostelgeschichte wird eine Begebenheit erklärt, da steht der Johannes und Petrus, die stehen vor dem goldenen Tor und da sitzt ein Bettler und lebt. Petrus nimmt den Bettler an der Hand und sagt im Namen Jesu, steh auf. Und der Bettler steht auf und er kann gehen und er ist gesund, er ist geheilt. Hier hat Petrus im Namen Gottes, im Namen Jesu reagiert und Heilung zugesprochen. Und das ist auch passiert. Er hat den Namen Gottes Ehre gemacht. Wenn Petrus das nicht gemacht hätte, wäre der Gelähmte dann nicht geblieben. Ist das traurig? Ist das eine Neuerung? Eine gegenteilige Geschichte wird in der Apostelgeschichte erzählt. Da sind zwei Jungs, die sich sehr kräftig fühlen. Die haben auch viel von den Predigten von Paulus gehört und sprechen zu einem besessenen Mann und wollen ihn freisprechen und sagen zu dem Dämon, im Namen des Jesus, den Paulus da verkündigt, flieh hier jetzt. Und der Dämon, der antwortet ihm und sagt, du, Jesus kenne ich wohl, Paulus kenne ich auch wohl. Aber wer seid ihr denn? Was habt ihr denn für eine Befugnis hier? Könnt ihr im Namen Gottes reden? Wo steht denn das? Habt ihr doch gar nicht. Ihr habt doch gar nicht den Auftrag dazu. Und den beiden Jungs ging es echt dreckig. Das war nicht gut. Wir können den Namen Gottes nicht einfach missbrauchen. Wir müssen das positiv mitnehmen. Wir müssen da ganz vorsichtig rangehen, wenn wir den Namen Gottes nicht missachten wollen. Gott möchte, dass wir seinen Namen Ehre machen. Und das ist mit diesem Gebot gemeint. Jesus hat mal dieses Gleichnis erzählt von den Talenten. Eine kriegte 10 Talente, der andere 5, der andere 1. Der mit 10 Talenten, der hat den Namen Ehre gemacht. Der mit 5 auch. Aber der das eine Talent hatte, der hat selbst das noch in der Erde verbuddelt, damit bloß nichts ankommt und damit nichts passiert. Aber er hat es nicht eingesetzt. Er hat den Namen Gottes missbraucht. Er hat den Auftrag missachtet. Er ist dieser Aufgabe nicht nachgekommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Christ, jeder geborene Christ, mindestens ein Talent hat. Die meisten haben mehr. Und die sollten wir einsetzen. Da, wo wir wissen, das können wir gut, das ist eine Sache, die wir, wo wir Gnade zu bekommen haben, dass wir das ausüben können. Leute, dann vergrabt eure Talente nicht. Gott wird dem, der seinen Namen missbraucht, nicht umgeschreiben lassen. Wir wollen Gott die Ehre geben und sagen, Ehre, hochachten. Lass uns dieses Gebot viel mehr beachten und danach tun. Kommen wir zum vierten Gebot. Bei Luther ist es das dritte. Du sollst den Sabbat heiligen. Den Sabbat heiligen, den sechsten Tag in der Woche in Ruhe begehen und Gott ehren, an ihn denken. Es tut uns einmal selber gut, wenn wir den Sonntag frei haben. Da haben wir auch lange darum gekämpft, dass auch Sonntag wirklich frei ist. Mittlerweile haben wir den Samstag auch schon frei und aber wie sieht das aus mit dem Sabbat heilen? Wie nennen wir den Sonntag denn wahr? Nur zum Ausruhen, ist es nur für uns, dass wir Ruhe finden für unsere Seele, oder ist es auch so, dass wir wirklich Gott Ehre geben an diesem Tag? Das ist schon was Besonderes, dass Gott uns diesen Tag extra dafür geschenkt hat, dass wir wirklich in Ehrfurcht vor Gott stehen Und ich meine jetzt nicht nur den Gottesdienstbesuch, sondern den ganzen Tag. Er meinte auch den ganzen Tag. Er hat uns den ganzen Tag geschenkt. Aber gucken wir uns doch nochmal an, was dieses Gebot denn wirklich bedeutet. Das finden wir jetzt im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 12 und 13. Wenn du da mal umschalten kannst, hast du schon? Also 2. Mose, Kapitel 31, Vers 12 und 13. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, haltet meinen Sabbat. Denn er ist ein Zeichen für euch, zwischen mir und euch und euren nachfolgenden Generationen. Ein Zeichen, dass ich bin, euch heiligt. Yahweh ist es, der uns heiligt. Dass wir uns bewusst werden, wir können uns die Heiligung nicht durch unser Tun erwirken. Wir werden die Heiligung nicht durch unser Verhalten bekommen. Christus ist uns geworden. Zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Wir erhalten die Heiligung geschenkt. Wir können sie uns nicht erwerben. Sie ist ein Geschenk, das wir bekommen haben, und wir sollten uns am Sonntag daran erinnern, dass wir dieses Geschenk bekommen haben. Von Gott. Er ist ein Zeichen, der Sabbat ist ein Zeichen dafür, dass Gott es ist. Und das steht schon im Alten Testament. Wie viel mehr gilt es heute im Neuen Testament? Gott ist es, der uns auserwählt hat, der uns berufen hat und der uns in sein Reich hineinführt. Jesus ist es, der Anfänger und auch Vollender unseres Glaubens. Erinnern wir uns noch an die zwei Säulen, von denen wir mal gesprochen haben, die Salomo von den Tempel gebaut hat. Aber diese erste Gesetzestafel, die wir jetzt gelesen haben, mit den ersten 4 Geboten oder nach Luther 3, das ist die erste Tafel und die steht stellvertretend für die erste Säule. Gott richtet auf. Gott ist unsere Heilung. Er ist es, der uns berufen hat. Er ist es, der uns herausgelöst hat aus der Welt, der uns Gnade geschenkt hat. Und er ist es, der uns hineinführt in seine himmlische Welt, die wir eines Tages sehen werden. Beim nächsten Mal sprechen wir über die zweite Säule, die anderen 6 Gebote. Boas, Gott ist es, der Stärke gibt. Und wenn Mose in die Hütte des Stifts ging, dass mit ihm geredet wurde, dann hörte er eine Stimme reden vom Gnadenthron, der auf der Lage des Zeugnisses war, zwischen den zwei Körpern. Er hat mit ihm gesprochen.
Amen.